Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute, das ist der Architekt und Verleger Philipp Meuser. Er lässt sich inspirieren von der Baukunst Afrikas. Er schaut Plattenbauten anders an als die meisten. Er weiß, wie die Termite inmitten ihres Hügels frische Luft kriegt und wie man das für ökologisches Bauen nutzen kann. Und wenn er Bücher veröffentlicht, dann wiegen die schon mal 6,5 Kilo. Philipp Meuser, herzlich willkommen bei uns.
Guten Morgen.
Wenn Sie ein Haus betreten, zum Beispiel eben unser Funkhaus, kennen Sie sofort, wie ist das gemacht? Gefällt mir das?
Ja, als Architekt hat man immer so ein bisschen einen Blick auf die gebaute Umwelt, ist ja ganz klar. Im Funkhaus hier am Hans-Rosenthal-Platz ist das immer für mich eine besondere Begebenheit. Es gibt ein Möbel im Wartebereich, den hat meine Frau vor vielen, vielen Jahren mal für ZDF Enterprises entworfen. Und wir wissen gar nicht genau warum, aber dieses Möbel steht jetzt bei Ihnen hier unten im Funkhaus im Warteraum. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann hier bin bei Ihnen, dass ich dieses Möbel wiedersehe.
Also bei uns zählt nicht der Bau, sondern die Vitrine. Das ist ja schon mal was.
Ja, immerhin.
Philipp Meuser hat einen Architekturführer über afrikanische Staaten südlich der Sahara herausgebracht in seinem Domverlag. Ein Riesengebiet, 49 Länder, eine Pioniertat. Das Opus wiegt mit 6,5 Kilo, so viel wie 2 veritable Weihnachtsgänse. 71 Städteporträts auf 3400 Seiten, 350 Autorinnen und Autoren haben mitgemacht. Herr Meuser, eine Nummer kleiner ging's nicht?
Also wenn Sie über Afrika, über ganz Subsahara-Afrika schreiben, dann geht es wirklich nicht kleiner. Man muss ja wirklich die Gesamtheit der Architektur und der Baukunst auf diesem riesigen Kontinent erfassen.
Viele von uns haben nicht mal ein Gebäude wirklich auf dem Schirm, auf dem afrikanischen Kontinent. Also die Blicke von Architektur gehen doch eigentlich mal so London, Paris, New York.
Ja, das war ja die Motivation schlussendlich, dass ich versucht habe, auch mit meinem Mitherausgeber Adil Dalbay, mich mit dieser Gesamtheit der Architektur auch auseinanderzusetzen. Denn wir gucken in der westlichen Welt doch sehr stark immer nach Europa, wir gucken in die USA, wir gucken auch nach China, nach diesem großen Bauboom, nach Japan, aber wir gucken kaum in den Süden. Und das war mir wichtig, dass wir uns mal im Grunde um den Kontinent anschauen, der uns so nahe liegt.
Und dann gleich so ausufernd werden, also rein ökonomisch kann man sich das wahrscheinlich nur vornehmen, ohne zu viel nachzudenken, oder?
Ja, ursprünglich haben wir gedacht, ein Buch zu machen über die Architektur in Mali, wo ich ja seit einigen Jahren auch als Architekt tätig bin. Dann zeigte sich aber sehr schnell, über Mali gibt es kaum Bücher zur Architektur. Über Westafrika gibt es das kaum und über Subsahara dann gar nicht. Das Buchprojekt ist also gewachsen mit meinem Interesse an Afrika.
Und mit der Leidenschaft des Entdeckers auch. Es gab wirklich gar nichts in der Richtung. Sie haben ja die unterschiedlichsten Bauten betrachtet, analysiert, aufgeführt. Vom Hüttendorf bis zur Hightech-Metropole, alles dabei. Gibt es eigentlich so eine Art roten Faden, die Bauen auf diesem Riesenkontinent auszeichnet und die man irgendwie wiederfinden kann, so ein paar Anhaltspunkte?
Frau Timm, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, es gibt die afrikanische Architektur. Es gibt auch nicht die europäische Architektur. Die Architektur ist so vielfältig. Was aber auffällig ist in Afrika, ist, dass in den unterschiedlichen Regionen immer sehr stark so gebaut wird, wie sind die klimatischen Verhältnisse, was sind die Materialien, die vor Ort vorhanden sind und was sind die Kenntnisse über die Baukonstruktion. Und das macht es so interessant, sich als Architekt auch mit Afrika auseinanderzusetzen, weil die Architektur so unterschiedlich ist.
Ich habe ein bisschen wild drin rumgeblättert und bin auf Fragen gekommen, die ich mir nie im Leben vorher gestellt hatte. Also ein Beispiel, wie eine Termite inmitten von zigtausend anderen Termiten inmitten eines Termitenhügels frische Luft bekommt. Wie geht das und wie kann das noch gut sein? Denn die arbeiten ja zum Teil auch mit Wind, mit Luft. Ganz seltsam.
Ja, das ist ja das Besondere auch. Sie müssen sich ja vorstellen, diese Architektur in Afrika hat sich ja genauso entwickelt, wie sich die Architektur auf der ganzen Welt entwickelt hat. Nun ist der Ursprung der Menschheit auf dem afrikanischen Kontinent verortet, sodass ich mir immer wieder auch die Frage gestellt habe, ist das, was wir in Afrika heute finden, bringt uns das möglicherweise auch immer wieder zu dem Ursprung der Architektur? Ich habe mich aber mit dieser Fragestellung auch immer wieder auch in die Nesseln gesetzt, denn wenn man sich über afrikanische Architektur als weißer europäischer Architekt auseinandersetzt, ist man sofort in eine Diskussion über Postkolonialismus, über die Frage, darf man als Weißer über schwarze Architektur schreiben? Also ein ganz, ganz politisch auch sag ich mal, sehr sensibles Thema.
Und der Termitenhügel als Vorbild für ökologisches Bauen war auch lange nicht en vogue.
Ja, im Grunde genommen, man muss einfach nur in der Natur abschauen, wie hat sich die Natur entwickelt, wie kann man durch natürliche Lüftungskanäle ein Klima erzeugen, dass man eben keine Technik braucht, keine Air-Condition-Anlage braucht, sondern einfach nur durch Luftzirkulation ein Gebäude kühlen kann.
Das Geheimnis heißt dann Durchzug an den richtigen Stellen und ergibt, also jenseits von Termitenhügeln, wunderschön klare, wenig aufwendige Formen, die manchmal wie durchlöchert wirken. Wirklich schön anzusehen, dabei schlicht. Was erzählen uns denn solche Gebäude von der Stadt, auch von der Gesellschaft, in der sie stehen?
Wenn wir uns mit Städten in Afrika befassen, dann muss man auch feststellen, dass die Stadtkultur, wie wir sie in Europa kennen, sich anders entwickelt hat. Also die afrikanische Stadt ist, so ist es zumindest meine Erkenntnis, eher eine Ansammlung von vielen verschiedenen Dörfern. Die Gemeinschaft spielt eine ganz besondere Rolle. Und alles das, was wir heute an einzelnen Hochhaus-Silhouetten sehen in Afrika, sind natürlich Importe aus der westlichen Welt oder aus der globalisierten Welt. Und wir haben durch die Unterschiedlichkeit des Kontinents unterschiedliche Einflüsse der städtischen Einfluss, also europäische Kolonialarchitektur, indische Einflüsse, arabische Einflüsse, also wo Stadtarchitektur nach Afrika gebracht wurde.
Einige Städte kennen Sie selbst sehr gut, weil Sie dort gebaut haben, zum Beispiel Botschaften, andere. Sie haben unheimlich viele Autoren ins Boot geholt, die wahrscheinlich zum ersten Mal die Gelegenheit bekommen haben, ausführlich über ihr eigenes Umfeld dort zu sprechen.
Ja, wir haben sehr, sehr, sehr schöne und sehr rührende Situationen auch gehabt. Ich erinnere mich an unseren Kontaktarchitekten, den wir in Liberia hatten, in Monrovia, den ich besucht habe, der mir also ganz fast mit Tränen in den Augen ganz stolz berichtet hat, dass er jetzt einer der Ersten sei, die über zeitgenössische Architektur in seinem Land berichten darf, in einem solch international angelegten Buchprojekt. Das war sehr rührend, diese Situation.
Mhm. Dann hat das ja mehrere Seiten. Einerseits erzählen Sie davon, dass man die Materialien der Umwelt angepasst nutzt, Lehm, auch Korallensand. Und zum anderen sind das ja häufig Staaten, die von der Kolonialzeit geprägt sind, wo die Kolonialmächte auf ihre Weise rumgebaut haben. Heute ist China ein wichtiger Finanzier für Infrastruktur und Bauten auf dem afrikanischen Kontinent. Ist es da nicht schwer für einzelne Länder, wirklich eine eigene, eine moderne Sprache zu finden?
Die Sprache in der Architektur, die findet sich von alleine, muss man fast sagen. Also überall, wo Menschen bauen, gestalten sie. Und wenn man jeweils in einer Zeit ist, in einer Epoche, ist es immer sehr schwierig, auch für Architekturkritiker oder auch für Baugeschichtler, das genau zu beschreiben. Aber in der Rückschau kann man immer sehr gut erkennen, wie hat sich etwas entwickelt. Natürlich ist da auf der einen Seite der koloniale Einfluss. Aber was in Afrika für mich immer wieder so ganz, ganz prägend ist, sind die natürlichen Begebenheiten, klimatische Einflüsse, Materialien, die vor Ort sind. Also eine Einfachheit, die in der Architektur da ist, die aber auch natürlich, das muss man auch dazu ergänzen, natürlich auch aus einer gewissen Not an Reichtum auch entstanden ist.
Mhm. Gibt es Bauten, die Sie, wenn Sie da sind, immer wieder besonders gern besuchen, weil Sie sagen, das habe ich einfach besonders gerne. Können Sie uns mal eins vor Augen stellen vielleicht?
Also für mich sind ganz, ganz einprägsam die Lehmmoscheen im westlichen Afrika. Die finden wir in Mali, wir finden sie in Burkina Faso. Das sind Gebäude, die sehen aus wie so ein bisschen wie so ein Zuckerbäcker. Gebäude, als wenn ein Kind aus Lehm oder aus Sand irgendwie eine Sandburg bauen würde. Diese Häuser haben eine ganz glatte Oberfläche, aus Lehm sind sie gestaltet und es gucken aus diesen turmartigen Auswüchsen gucken immer so Holzstreben raus und man wundert sich irgendwie komisch, als wenn das irgendwie wie so eine Art Käseigel fast aussieht. Dabei ist das ein Ausdruck, auf der einen Seite eine Gestaltung, diese Gebäude sind also zusammen mit diesem Lehm und dann haben sie diese Zahnstocher drin stecken. Das ist aber dafür gedacht, dass diese Häuser, weil sie aus Lehm bestehen, einmal im Jahr neu verputzt werden müssen. Und dann dienen diese Holzstreben, die da rausgucken, dienen sie für den Gerüstbauer, sich dort ein Brett dazwischen dazwischen zu legen. Und dann kann man diese Fassade bis hoch in die Spitze dann neu verputzen.
Klingt aber, als lebte man in einer Skulptur.
Ja, das ist so. Und das Schöne ist auch, die Menschen leben damit. Und das ist etwas, was ich auch so, wo ich auch den Eindruck gewonnen habe, egal wo sie unterwegs sind, in jeder Familie, in jeder Gemeinschaft, in jeder Dorfgemeinschaft, gibt es eben auch Personen, die jetzt keine klassische Architekturausbildung haben, aber die wissen, wie man ein Haus baut. Und das ist überall, haben sie dieses kollektive Wissen über den Hausbau.
Philipp Meuser hat als Architekt und Verleger die entlegensten Regionen besucht, um zu schauen, wie Menschen dort ihre Häuser und Städte gestalten und was das über sie erzählt. Und Herr Meuser, Sie haben auch selbst gebaut, zum Beispiel Botschaften in Zentralasien und in Afrika, zum Beispiel in Burkina Faso oder in Mali. Das sind arme Länder. Ich dachte spontan, da darf man nicht so angeben. Wie macht man das trotzdem schön? Wie geht man das dann an?
Na, wenn Sie als deutscher Architekt Botschaften im Ausland bauen, geht es sowieso nicht ums Protzen. Also wir sind, also das ist, sag ich mal, unsere Philosophie auch im Büro. Wir versuchen, ein angemessenes Haus zu bauen. Also angemessen für die Lage, aber auch angemessen für die Menschen, die darin arbeiten. Das sind ja überwiegend dann ja auch deutsche Diplomaten. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen den Spagat wählen. Auf der einen Seite, es muss repräsentativ sein, das Haus. Es darf aber auch nicht zu glänzend sein. Und so versuchen wir immer auch in der Architektur immer so ein kleines lokales Element auch mit einzuplanen.
Was wäre so ein lokales Element zum Beispiel?
Na, wir haben uns jetzt gerade bei einem Neubau für die Botschaft in Bamako die Gedanken gemacht, wie können wir die Technik im Haus so reduzieren, dass wir auch mit natürlicher Lüftung auch arbeiten können, dass wir eben nicht zu viel technische Einbauten haben, dass wir versuchen mit ganz einfachen Mitteln einfach eine doppelte Fassade zu bauen, die eben natürliche Luftzirkulation erlaubt. Das sind alles so ganz einfache Dinge. Da würde wahrscheinlich jetzt jeder Architektenkollege sagen, Mensch, ganz banale und einfache Dinge. Aber in einem Kulturkreis wie beispielsweise auch in Afrika müssen wir überlegen, die Menschen, die das bauen, die Bauunternehmer, die Baufirma, die Bauarbeiter auf der Baustelle, die müssen ja auch in der Lage sein, die Pläne, die wir zeichnen in Berlin, die müssen ja auch irgendwo, sei es jetzt in Burkina Faso oder in Mali, müssen ja auch umgesetzt werden können.
Die Menschen, die dann tatsächlich bauen, die sind ja oft ganz einfache Leute, die einfach da dann Mauern zimmern. Nun hat der ganze afrikanische Kontinent tausende von Sprachen. Ich weiß nicht, wie viele es in Mali gibt, aber ein paar hundert werden das auch sein. Bekommen Sie da überhaupt Kontakt zu den Leuten, die dann wirklich auch bauen? Gehen Sie da mal durch und erzählen sich was mit denen und wie stellen Sie das an?
Also der Kontakt mit den Bauleuten, der ist schon sehr eng. Das ist, also ich meine, es gibt in ganz Afrika gibt es über 2000 Sprachen. Ich spreche keine einzige von diesen Sprachen vor Ort, aber mit Französisch und mit Englisch kommen sie eigentlich quer durch Afrika ganz gut durch. Es gibt schöne Momente auf der Baustelle, also es gibt aber auch, sage ich mal, auch ernstere Momente auf der Baustelle, wo man dann auch mal laut werden muss und wo es auch richtig darum geht, Konflikte zu lösen. Das geht in Zentralasien genauso wie in Westafrika.
Ich fand das so überraschend, wie plausibel, dass Botschaften und Zoos was gemeinsam haben, nämlich das Sicherheitsdenken. Wie spiegelt sich das architektonisch wider?
Ja, da sprechen Sie ein Thema an. Meine Frau Natascha Meuser hat ein Institut für Zooarchitektur gegründet vor 2 Jahren und befasst sich als Architektin mit der Frage, wie können Zoos so gestaltet werden, dass sie eben auch angemessen sind, wie wir auch uns heute auch als Gesellschaft mit Tieren auseinandersetzen. Und da geht es natürlich immer um die Frage, wie kann ich ein Haus so bauen, dass niemand ausbricht? Und wir müssen bei den Botschaftsbauten, die ich im Büro weitestgehend dann vertrete, müssen wir immer darauf achten, wie kann ich ein Haus so planen, dass niemand einbricht?
Also man hat,
es geht immer um die Barriere, immer so eine rote Linie, die mir durchs Haus zieht oder durch den Perimeter. Der eine darf nicht rein und der andere darf nicht raus.
Der Botschafter hat es gern nicht zu direkt und den Tiger hat man gern hinter Schloss und Riegel.
So kann man das sagen, ja.
Herr Meuser, schauen wir mal ein bisschen auf Ihre Biografie. Vielleicht ist es blöd, aber ich habe Sie mir als kleinen Jungen vorgestellt in einem Meer von Legosteinen. Ist da was dran oder ist das Quatsch?
Nee, es gab auch schon Anfang der 70er Jahre gab es auch schon Legosteine und gibt es leider keine Fotos davon, aber so könnte ich mir das auch noch vorgestellt haben, ja.
Wie sind Sie groß geworden?
Ja, mein Vater ist selber Architekt und ich sage mal so salopp, ich bin am Wochenende zwischen Baustellen und Museen groß geworden. Wir sind sehr häufig, kann ich mich wirklich erinnern, auch als kleiner Junge immer auf Baustellen gewesen, wo ich natürlich gar nichts verstanden habe. Oder meine Eltern sind auch oft mit mir und meinem Bruder auch in Museen gegangen, wo ich eigentlich mir gar nicht die Kunst angeschaut habe oder die Ausstellungsgegenstände, sondern eigentlich eher von den großen Räumen beeindruckt war.
Das ist aber von klein auf an dann auch die Verbindung von Ästhetik und Solidität, ne? Von gucken, das finde ich schön und muss aber auch halten. Also dieses ganz Praktische. Haben Sie auch von klein auf an eingesogen?
Ja, also eine ästhetische Erziehung, die fängt ganz, ganz früh in der Kindheit an. Und sie ist gar nicht über eine Schule oder über eine Lehre vermittelt, sondern das ist, glaube ich, etwas, was eher intuitiv und durch persönliche Eindrücke entsteht.
Mhm. Sie haben ein Spezialgebiet, vielleicht auch eine Leidenschaft, die man so als gemeiner Städtegucker auf den ersten Blick vielleicht überraschend findet. Sie haben sich viel beschäftigt mit Plattenbauten, mit dem sowjetischen Plattenbau. Auf allen Kontinenten Plattenbau. Für viele ist das nicht so gerade der Gipfel des Schönen. Warum hat Sie das so angezogen? Was fanden Sie so interessant? Vielleicht sollte man das besser sagen.
Ja, also es geht ja beim Plattenbau, als Fachbegriff geht es ja um die industrielle Vorfertigung von Bauteilen. Mhm. Und wir haben, wenn wir in der Architekturgeschichte zurückschauen, es ist immer vorgefertigt worden. Und das, was wir als Plattenbau so als grau und monoton empfinden, ist ja eher eine Projektionsfläche, was so posthum auf die DDR, sag ich mal, übertragen wird.
WBS 70
ist so ein Stichwort, oder P2, Plattenserie 2 ist so ein anderes Stichwort. Das ist, glaube ich, man tut der Platte an sich kein Gefallen, wenn man das so darstellt. Und ich habe versucht, in meinen Forschungen und in verschiedenen Büchern immer auch wieder auch eine gewisse Ästhetik der Platte auch darzustellen. Da geht es mir gar nicht so um Ideologien, sondern es geht mir einfach darum zu beschreiben, was ist wirklich da. Und einfach auch mal vielen Menschen auch mal die Gelegenheit geben, einfach mal genauer hinzuschauen und plötzlich festzustellen, dass eben Plattenbau in Anführungszeichen eben nicht monoton ist, sondern er kann auch ganz, ganz differenziert sein. Und wenn wir nur diesen Gedanken noch zu Ende zu führen, in der Autoindustrie ist alles standardisiert und wir haben lauter Regeln sind wir unterworfen und wir akzeptieren das, dass unsere Autos immer gleich sind, aber die Autoindustrie suggeriert uns, dass alles individuell ist. Und das haben wir im Wohnungsbau nicht erreicht.
Die waren ja in der DDR sehr begehrt, weil die Leute da anständige Küchen hatten, Bäder mit warmem Wasser. Also der Prenzlauer Berg vergammelte eine Zeit lang vor sich hin und die Leute haben dort sehr, sehr gerne gelebt. Heute sieht man die eher kritisch, reißt sie eher ab. Sie gucken Plattenbauten ziemlich freundlich an, weil sie auch sehr schöne kennen. Ich habe gehört, in Taschkent sehen richtig toll aus. Erzählen Sie uns doch mal davon.
Ja, ich bin vor 25 Jahren das erste Mal in Taschkent gewesen, war ganz fasziniert von Fassadenmosaiken, die dort überall an den Fassaden zu sehen sind. Also eine Kunst der sozialistischen Baukunst, die ich so vorher noch gar nicht wahrgenommen hatte. Und das faszinierte mich. Und dann habe ich angefangen, darüber zu recherchieren, fand kaum Informationen und habe dann gedacht, Mensch, da machst du mal ein eigenes Buch draus. Daraus hat sich jetzt, wenn ich jetzt so zurückgucke, in den letzten 20 Jahren so ein ganzes Forschungsfeld ergeben, was ich mir dann auch selber versucht habe zu erschließen. Also ein wunderschönes Thema, was man gar nicht so erwartet. Also völlig überraschend war das auch für mich selber.
Sie sind der erste Mensch, der bei dem Wort Plattenbauten ganz leuchtende Augen bekommt, der mir begegnet. Das ist ja richtig ein roter Faden geworden in Ihrem Arbeitsleben. Sie haben die in Taschkent angeschaut. Sie haben sehr viel nachgedacht über sozialistische Plattenbauten, die eben auch Wohnungsnot beendet haben, in denen eine Menge soziale Errungenschaft steckt. Aber die ästhetische Seite ist uns nicht so vertraut. Wenn man als junger Mann in den 90er Jahren nach Usbekistan fährt, wo es kaum Reiseführer gibt, wenn überhaupt, schon gar nicht über usbekische Plattenbauten. Wie findet man diese schönen Mosaiken? Wie stellt man das an?
Ja, im Grunde, das war ja für mich selber auch eine Überraschung. Ich bin nach Usbekistan gefahren, um mit meinem Schwager zum Aralsee zu fahren, weil mich das einfach interessiert hat. Ich wollte dann eine Geschichte drüber machen mit einem Reisestipendium, hatte ich ein bisschen Geld in der Tasche und konnte dann dort wirklich in die entlegensten Gegenden von Usbekistan und Kasachstan reisen. Wir mussten aber nach Taschkent fliegen und plötzlich ist mir natürlich als Architekt sofort, sind mir die Augen aufgegangen, weil ich ja so in der Form Plattenbau noch gar nicht betrachtet hatte. Also ich kannte den natürlich auch aus Ostdeutschland. Ich habe auch mal in Eisenhüttenstadt ja auch mal gearbeitet. Aber deshalb war das für mich so faszinierend. Und dann habe ich einfach angefangen, mich mit Leuten zu unterhalten. Und das ist das Schöne auch an der Architektur. Ich betrachte es ja weniger so aus der sozialen Perspektive, sondern mehr aus der baukonstruktiven oder ästhetischen Perspektive. Ich habe Architekten getroffen, ich habe Planer getroffen, ich habe auch natürlich auch mit den Menschen gesprochen, die das gebaut haben teilweise. Und das ist dann man erschließt sich eine Stadt plötzlich ganz, ganz anders, wenn man die Bauten sich betrachtet.
Taschkent ist eine Stadt, die ein schreckliches Unglück erlebt hat. 66, ein großes Erdbeben, da war nichts mehr da. Ist das eigentlich für Architekten so ein Unglück, eine super Situation? Kann man ja alles neu machen.
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage.
Böse Frage.
Und man muss schon sagen, also Taschkent ist nach dem Erdbeben umgebaut worden. Also es waren viele Lehmhäuser waren zerstört. Es lag aber wirklich durch Zufall der Geschichte, es lag ein neuer Generalplan bereits in den Schubladen, der einfach sozusagen rausgeholt werden konnte und umgesetzt werden konnte. Und die usbekische Sowjetrepublik hat dann dieses Unglück zum Anlass genommen, Taschkent zu einer sozialistischen oder sowjetischen Musterstadt auszubauen. Und das ging natürlich einher mit einem Abriss der noch vorhandenen Altbausubstanz, ein Ersetzen dieser Altbausubstanz durch Plattenbauten, die dann aber durch das Engagement von drei Brüdern, die Brüder Żarski waren das, die ich auch dann auch zumindest einen davon auch kennengelernt habe noch, die haben dann angefangen, aus Eigeninitiative diese Fassadenmosaike zu entwerfen und konnten bei Partei und Staat sich durchsetzen. Und dadurch ist Taschkent wirklich zu einer Stadt geworden. Martin Mosebach hat das mal so schön beschrieben, die Stadt mit den schönsten Plattenbauten der Welt.
Der Schriftsteller, da treffen Sie Schriftsteller und der Architekt. Sie sind ein Mensch, der bis zu 200 Tage im Jahr aus dem Rollkoffer lebt, habe ich mir sagen lassen. Immer unterwegs in entlegensten Gebieten, Umbauten, ja, mit den Augen zu vermessen, zu sammeln, sich inspirieren zu lassen. Sie machen alles. Sie verlegen, sie bauen und sie schreiben darüber. Und auf ein Buch möchte ich zu sprechen kommen. Sie haben herausgebracht, ein Architekturführer über Pyongyang, Nordkorea. Ein Land, da wollen sehr wenige hin und da will man so wirklich niemanden haben. Das ist doch von vornherein ein schwer verkäufliches Buch, oder?
Ja, Sie werden sich wundern. Das ist ein Buch, was wir eines mit der bestgehenden Bücher gewesen, was wir gemacht haben. 2010 ist es in Deutsch erschienen, 2011 dann die englische Ausgabe. Also wir sind, also ich war auch da wieder überrascht. Also oft bin ich so überrascht darüber, dass Bücher sich plötzlich so gut verkaufen oder Themen plötzlich in der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen werden. Und Pyongyang ist ebenso eins dieser Themen. Ich bin auch hingefahren. Auch wieder mit meinem Schwager übrigens, was mir jetzt gar nicht so bewusst war. Wir sind dahin gefahren aus Neugierde, einfach um sich das Land anzuschauen. Und plötzlich entdeckt man, wenn man mit Architekten in Kontakt kommt und eben fernab der politischen Ideologien plötzlich über Architektur sprechen kann, über Baukunst sprechen kann, plötzlich hat man plötzlich Gemeinsamkeiten. Und dann habe ich einem vorgeschlagen, lass uns doch ein Buch gemeinsam machen. Und Menschen waren oder die Partner waren vor Ort plötzlich ganz, ganz offen.
Aber geht das tatsächlich, Ideologie nicht beachten, einfach gucken? Man hat doch in diesem Land immer jemanden dabei, der einem hilft, der auf einen aufpasst, der darauf achtet, dass man mit den Leuten auf der Straße möglichst nicht redet. Fühlt man sich da so wirklich frei zu arbeiten, zu schauen, zu schreiben?
Nein, also der Architekturführer Pyongyang, das war eine Arbeit, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin dann insgesamt, glaube ich, 5-mal dann da gewesen. Das war immer deprimierend, weil man, wie Sie schon sagen, man ist immer beobachtet, man kann sich nicht frei bewegen. Aber ich nehme mir als Architekt eben auch dieses Privileg raus, dass ich auch über politische Grenzen oder Kulturgrenzen hinaus mit den Menschen einfach über die Architektur sprechen kann. Und eine Architektur kann man auch ideologiefrei diskutieren. Und dann wird es plötzlich ganz interessant und dann spricht man über die gleichen Themen.
Und dann hat man eine Verbindung, die es vorher nicht gab, einfach weil man
ja, guckt, weil die Fragestellungen ja immer auch gleich sind. Also in Nordkorea werden auch Wohnungen gebaut, dort werden auch repräsentative Bauten errichtet. Also und die Menschen wollen da auch schöne Städte bauen. Sie haben halt nur ein anderes Verständnis von Schönheit. Und auch das muss man auch lernen, wenn man im Ausland unterwegs ist als Architekt. Man kann nicht immer nur mit unserer europäischen Brille oder deutschen Brille oder regionalen Brille sagen, so ist es schön und das andere ist hässlich, sondern man muss sich einfach darauf einlassen, auf die Menschen.
Das Nachwort enthält einen ganz bezeichnenden Satz. Möglicherweise wurden Informationen veröffentlicht, die in Nordkorea der Geheimhaltung unterliegen. Der Verlag kann daher keine Haftung übernehmen, wenn diese Publikation bei einer Reise durch Nordkorea mitgeführt wird und Schwierigkeiten bereitet. Hat es Rückmeldungen gegeben?
Soweit ich weiß, hat niemand richtig Schwierigkeiten bekommen. Diesen Satz haben wir mit einem kleinen Augenzwinkern ja auch ergänzt. Mhm. Dieser Band hat ja, oder das sind ja zwei Bände. Es gibt also einen offiziellen Band, den ich auch mit den Partnern vor Ort auch abstimmen musste. Also da war also ganz genau vorgegeben, in welcher Schriftgröße da die politischen Führer auch genannt werden mussten und welche Fotos veröffentlicht werden dürfen, welche nicht. Ich habe dann, um auch den anderen oder den Partnern vor Ort auch ein bisschen noch das Gesicht wahren zu können, einen zweiten Band gemacht, also einen Kommentarband. Und da sind natürlich Informationen drin, die eben jetzt nicht offiziell abgestimmt waren. Und dann haben wir mit diesem Augenzwinkern eben diesen Satz noch ergänzt. Man sollte doch vielleicht, wenn man hinfährt nach Nordkorea, nur den Band 1 mitnehmen und Band 2 eher zu Hause lassen.
Der Architekt und Verleger Philipp Meuser ist heute bei uns zu Gast. Herr Meuser, dieses Land ist ja gerade ziemlich im Aufbruch. 400.000 Wohnungen will die neue Bundesregierung in den kommenden Jahren bauen, möglichst schnell, auch noch ökologisch und möglichst viel, alles schwer zusammenzukriegen. Hätten Sie einen Tipp?
Also wenn wir wirklich 400.000 Wohnungen errichten möchten, mir ist ja gar nicht ganz klar, in welchem Zeitraum das genau stattfinden soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der nächsten Legislaturperiode, also in den nächsten 4 Jahren irgendwie passiert. Wir müssen, wenn wir so massiv Wohnungsbau machen wollen, müssen wir mit den Standards runter. Wir müssen dazu übergehen, dass Wohnungen einfacher gebaut werden, dass die Menschen, die einziehen, mehr Verantwortung bekommen, dass sie selber entscheiden können, in welchem Standard bauen sie diese Wohnungen aus. Und der Staat muss da wirklich mal ein bisschen auch von seinen ganzen Regelwerken auch abgehen. Das wird sicherlich auch schwierig sein oder man muss dann auch sagen können, was ist mir jetzt wichtiger? Also muss ich jede Wohnung barrierefrei herrichten, dass dann irgendwann auch mal jemand barrierefrei dort wohnen kann? Oder ist mir der Klimaschutz wichtiger? Oder was auch immer. Aber ich kann nicht sozusagen alles fordern und dann auch noch kostengünstig wohnen.
Also, von Afrika lernen heißt Siegen lernen?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir werden ja jetzt nicht, sag ich mal, in den einfachsten Hütten und Lehmhütten mit Strohdächern arbeiten.
Nee, das dachte ich auch nicht. Aber da haben Sie ja ökologische Konzepte gefunden, die Sie für übertragbar halten zum Teil.
Ja, wir müssen wirklich dazu übergehen, dass wir einfacher bauen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir müssen vor allen Dingen auch sehen, dass in den Ministerien, wo die wirklich die Leitlinien vorgegeben werden, dass dort auch mehr Fachleute sind, sei es nun Bauingenieure, sei es Architekten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen mehr zu fachlichen und weniger zu politischen Aussagen kommen.
Können Sie mal ein konkretes Beispiel geben, was es hieße, einfacher zu bauen und ohne, dass man Wohnungen hat, die ja in 50 Jahren wieder zusammenkrachen. Also Stichwort Nachhaltigkeit muss ja berücksichtigt sein. Und die Menschen möchten ja auch gerne in Wohnungen leben. Wie könnte man das realisieren, ohne dass man sofort denkt, okay, das ist Bau aus der Spardose und ja, eigentlich nicht
also,
schön.
Wenn wir wirklich über kostengünstigen Wohnungsbau nachdenken wollen, dann müssen wir erstmal überlegen, es gibt so drei Punkte, wenn ich kostengünstig bauen möchte. Ich muss die Fläche reduzieren, ich muss die Standards reduzieren und ich muss versuchen, auch vorzufertigen, also auch industriell vorzufertigen, einige Bauteile in der Fabrik herzustellen und sie einfach nur noch auf die Baustelle zu liefern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir müssen auch wegkommen von diesen immer wieder individuellen Planungen. Da können wir wirklich mal in der Beziehung wirklich von der DDR auch lernen, wo Wohnungsbauserien entwickelt worden sind, die auch gut entwickelt worden sind und dass nicht jedes Haus anders aussehen muss.
Das heißt, die Platte intelligent eingesetzt hätte eine neue Zukunft aus Ihrer Sicht.
Ja, nicht nur die Platte, sondern auch einfach Wohntypen. Also was spricht denn dagegen, wenn ich wirklich ein gutes Haus gebaut habe, dass ich das 100-fach woanders noch mal weiterbauen kann? Wir sind in der Architektur so trainiert, dass jedes Haus anders aussehen muss. Und so ist der ganze Wohnungsmarkt auch so ausgerichtet. Also in eine Wohnung zu ziehen, die es auch noch 100-fach woanders gibt, hat man wahrscheinlich so kulturell eine ganz große Hürde zu überwinden.
Mhm. Mir ist vor dem Bauen, bevor man wirklich was tut, bevor es losgeht, steht die Bauverordnung und die Planung und die Gesetze. Mir ist ein Satz von Ihnen in den Ohren klingen geblieben, Herr Meuser, so oder so ähnlich. In Afrika kommt manchmal erst der Bagger und dann der Plan. Hierzulande wird so lange geplant, bis der Bagger gar nicht mehr kommt. Sinngemäß zitiere ich Sie. Das ist schön und böse auf den Punkt gebracht. Kriegt man das hin, dass der Bagger just in time kommt, oder sind Sie selbst schon mal an deutschen Bauverordnungen verzweifelt?
Ja, also sobald Sie sich mit dem Thema Denkmalschutz auseinandersetzen müssen, da kriegen Sie wirklich nur graue Haare.
Haben graue Haare, wenn ich mir die Bemerkung erlaube.
Ja, dann sehen Sie mal, es gibt vielleicht einen Grund auch dafür. Also es gibt so viele Verordnungen in Deutschland, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist alles immer unter dem sogenannten Schutzziel. Früher, sage ich mal, war es ganz, ganz dominant der Denkmalschutz. Jetzt haben wir das Schutzziel Klimaschutz. Alles wichtige Elemente, aber muss ich klar sein, wenn ich solche Schutzziele formuliere, hat das was mit Kosten zu tun. Und wenn ich Kosten reduzieren muss, dann muss ich auch sehen, dass ich von diesen Zielen auch abweichen kann und dass ich auch Alternativen auch zulasse. Oder ich muss einfach auch festlegen, mir ist jetzt wichtig, 400.000 Wohnungen zu bauen. Das Ziel ist der Klimaschutz. Und dann habe ich eben andere Schutzziele, die ich da zurückstelle. Hört sich ein bisschen abstrakt
ist
an. Aber
schon die Quadratur des Kreises, nicht? Denn ich meine, Klimaschutz, daran kommt man wirklich nicht mehr vorbei, wenn man modern denken und bauen will. Und ja, mal kurz den Denkmalschutz abschaffen, da holen Sie sich dann auch viele Reaktionen, die sie nicht wollen oder können. Also man kann ja auch vielleicht in andere Länder, in Holland baut man fast immer ohne Keller, in Skandinavien hat man große Wohnzimmer, kleine Schlafzimmer, also man kann in die unterschiedlichsten Gegenden kommen. Sie glauben daran, dass das trotzdem Wohnungen werden, in denen man gerne ist, wenn man mit den Standards runtergeht?
Ja, unsere Gesellschaft ist doch heute so individualisiert und auch so flexibel, würde ich sagen, dass sie für einige Wohntypologien sofort Mieter oder auch Interessenten finden, um das jetzt mal so ganz abstrakt auch zu benennen. Was spricht denn dagegen, Kleinstwohnungen anzubieten, wo ich wirklich einen privaten Minimalraum habe und wo ich dann in Gemeinschaftsflächen gemeinsam arbeite, gemeinsam koche, ist doch alles möglich. Also im Grunde sind so, diese Typologien gibt es ja auch in der Architekturgeschichte, da müssen wir ja gar nicht irgendwas Neues erfinden. Mhm. Es gab diese Kommunehäuser früher in der Sowjetunion, im Bauhaus wurden solche Ideen auch entwickelt. Also man muss einfach nur ein paar Jahrzehnte zurückschauen in unserer eigenen Geschichte und wir finden Ansätze für wirklich alternatives Wohnen.
Aber Sie selbst bauen lieber Botschaften in Zentralasien oder auf dem afrikanischen Kontinent?
Ja, das hat sich so entwickelt. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal auch in eine Wohnungsbauserie entwickle oder zumindest mich im kostengünstigen Wohnungsbau auch nochmal wiederfinde.
Wir haben Glück, dass wir unseren Gast, den Architekten und Verleger Philipp Meuser, heute noch einladen konnten. Denn im neuen Jahr startet er schwupps zu einem Forschungsaufenthalt in die USA nach Providence, Rhode Island. Was machen Sie da?
Ja, ich werde eine Gastprofessur annehmen und mich mit Studierenden unterhalten über die Zukunft unserer Städte bzw. über die Typologien der Städte in der nicht-westlichen Welt.
Das ist angegliedert an den Fachbereich Public Humanities, also gar nicht Architektur, sondern so eine Art Gesellschaftswissenschaften. Was für Inspirationen erhoffen Sie sich da?
Dieser Fachbereich Public Humanities hat ja auch das Public in der Begrifflichkeit oder im Namen. Und da geht es ja darum, dass man die gesellschaftlichen Phänomene, die wir finden im urbanen Kontext, also Urban Studies ist ja auch so ein artverwandtes Fachgebiet, wie wir das versuchen auch in die Gesellschaft zu übertragen. Also wie macht man etwas sichtbar, was so unsichtbar ist? Und da an dieser Schnittstelle kommt bei mir zusammen Architektur, Städtebau und auch die Verlagstätigkeit und das Schreiben. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, also an dieser Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis zu arbeiten.
Und Providence liegt im schönen Neuengland an der Nordostküste der Vereinigten Staaten. Ihr Spezialgebiet eher ja sowjetische, postsowjetische Architektur auf dem afrikanischen Kontinent in Zentralasien. Brauchen Sie mal ein bisschen Erholung von dieser Art zu bauen? Wollen Sie mal was ganz anderes?
Ja, ich glaube, der Kontext der amerikanischen Universität bietet mir nochmal die Möglichkeit, mich im Grunde genommen fernab dieser anderen Linie, mit denen ich mich befasst habe, also Postsozialismus oder Postkolonialismus, das in Amerika auch mal wieder auf den Punkt zu bringen. Gerade dort ist ja die Diskussion über diesen Postkolonialismus ist ja besonders ausgeprägt. Und ich meine, auch der Begriff Neuengland ist ja ein postkolonialer Begriff. Also da bin ich gespannt auf die Diskussion, auf eine sehr kritische Studentenschaft.
Also es wird bestimmt bereichernd sein. Philipp Meuser, heute bei uns zu Gast, Architekt, Verleger, ja, und alle Gebäude anschauen und Sammler aus Leidenschaft. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch hier im Studio. Alles Gute für Sie.
Vielen herzlichen Dank. Danke.